Lass uns noch mal kurz beten zu Beginn. Vater, lehre uns das, was wir noch nicht wissen. Gib uns das, was wir noch brauchen. Und mach uns zu den Menschen, die wir noch nicht sind. Amen. Im Jahre 2010 wurde das iranische Atomprogramm mit einem Virus befallen, der seitdem unter dem Namen Stuxnet bekannt ist. Vielleicht sagt das keinen von euch was, ich kannte ihn zunächst auch nicht. Aber diese Schadsoftware wurde unbemerkt in diese Anlagen und Systeme des Programms implementiert und konnte dort still und heimlich im Hintergrund die Zentrifugen sabotieren und so die Weiterentwicklung des iranischen Atomprogramms behindern. Viele Fachleute halten das für den ersten Einsatz einer Cyberwaffe, also keiner physischen Waffe, sondern einer Waffe für, ja, ich sage es mal, digitale Netze, für digitale Infrastruktur. Und die Entwickler dieses Virus sind bis heute nicht bekannt. Und dementsprechend ranken sich natürlich viele Mythen, viele Gerüchte darum, wer dahinter steckt und warum. Und eine dieser Theorien geht wie folgt: Es wird vermutet, dass Israel dahinter steckt. Gut, wenn der Iran angegriffen wird, ist es nicht so weit wegliegend, dass Israel dahinter steht. Die beiden stehen nicht in dem besten Verhältnis, das kennen wir aus der jüngeren Vergangenheit ja noch. Aber es gibt einen konkreten Grund, warum Israel dahinter stehen soll. Man hat diesen Code dekodiert, man hat ihn ausgelesen und so in der Programmierersprache verschiedene Male das Wort Myrtus gefunden, also das lateinische Wort für Myrte. Eine Pflanze. Der direkte Zusammenhang mit Israel wird immer noch nicht klar, aber es wird gleich, glaube ich, deutlich. Der hebräische Name für Myrte ist nämlich Hadassah. Und Hadassah ist auch ein weiblicher Vorname in Israel. Und so langsam kommen wir dahinter. Einen weiblichen Vornamen haben wir auch bei unserem Buch, um das wir uns jetzt kümmern wollen in den nächsten Wochen in den Predigten, nämlich bei Esther. Und Esther ist gar nicht der hebräische Name von der Person, das werden wir noch sehen, sondern das ist ihr persischer Name. Und eigentlich hieß Esther, die Jüdin Esther hieß Hadassah. Und in der Theorie, die Theorie ist deswegen so ja, aufgestellt worden, dass Israel eben dahinter steckt, hinter diesem Virus, weil Esther eben auch im Verborgenen einen Massenmord an den Juden verhindern konnte. Und dieser Virus eben auch dafür gesorgt hat, dass das Atomprogramm so lange hinausgezögert wurde. Viele gehen davon aus, dass bis heute noch keine Atombombe im Iran vorliegt und damit eben auch großes Leid bis heute verhindert werden konnte. Es ist nur eine Theorie, ich weiß, und sie mag stimmen oder mag nicht stimmen, ist auch mal egal. Sie soll aber zeigen, um was es im Buch Esther geht, nämlich um nicht mehr und nicht weniger als um das Schicksal des gesamten Volkes Israel. Und wir wollen heute diese Grundlage legen für die nächsten Predigten. Wir wollen einfach mal so ein bisschen schauen. Zum einen im ersten Teil der Predigt, was sind so die historischen Hintergründe? In welcher Zeit befinden wir uns? Was war vorher? Was ist so passiert? Damit wir es so richtig einordnen können. Und zum anderen wollen wir in das erste Kapitel auch schon mal reinschauen. Ihr könnt also gerne schon mal aufschlagen. Wir haben vorhin drüber gesprochen, wo steht eigentlich Esther in der Bibel? Also kurz hinter der Chronik und dann kommt Esra und Nehemia und dann findet ihr Esther. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit zu suchen. Also, das Buch Esther hat ein besonderes Merkmal, oder mehrere besondere Merkmale, aber eins davon ist, dass es eben einen Frauennamen trägt. Es gibt nur ein anderes Buch in der Bibel, das auch einen Frauennamen trägt und das ist Ruth. Sehr gut. Klasse. Das ist ein offenkundiges Merkmal, aber auch erstmal nur ein Fakt, den wir so stehen lassen können. Das Buch Esther liest sich fast wie ein moderner Roman. Wenn ihr das mal so in Gänze durchlest, dann könnte man meinen, es ist ja fast eine Kurzgeschichte, die man irgendwo in so einem kleinen Heftchen auch in den Handel geben könnte. Es gibt ausschweifende Feste, einen unbeherrschten König, Ehestreitigkeiten, Liebesgeschichten, eine Scheidung, Intrigen, ausweglose Situationen, Katastrophen, listige Berater, einen bösen Antagonisten, riskante, uneigennützige Entscheidungen, unerwartete Wendungen, eine unverhoffte Heldin und einen Unterstützer im Hintergrund. Und, was das Beste ist, es gibt sogar noch ein Happy End. Also irgendwie ganz gute Voraussetzungen für säkulare Romanliteratur. Und es ist auch so, dass es sehr viele Wendungen gibt. Und manchmal denkt man, wenn man so das liest, was dort steht, warum steht das jetzt überhaupt? Warum wird überhaupt berichtet, was hier gerade steht? Das hat doch eigentlich gar keine Relevanz. Und erst viel, viel später werden wir dann sehen, ja, eigentlich sind sehr viele Details, wo man am Anfang denkt, die müssten da ja doch gar nicht stehen, tatsächlich relevant und haben dann tatsächlich für eine entscheidende Wendung auch eine relevante Bedeutung. Und dass das Buch eben auch als säkularer Roman durchgehen kann, mag eben auch daran liegen, dass der Name Gottes nicht ein einziges Mal erwähnt wird. Gerd hat das vorhin schon gesagt. Es gibt auch keine Hinweise oder Bezugnahmen auf Propheten. Es wird nicht ein einziges Mal gebetet in diesem Buch. Und das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum steht Gottes Name nicht in dem Buch? Warum ist das so? Nun, eine naheliegende, vielleicht nicht ganz befriedigende Antwort ist, Gott wollte einfach nicht, dass der Name genannt wird. Aber wie gesagt, ganz befriedigend ist die Antwort für uns Menschen irgendwie auch nicht. Wir können aber mal in 5. Mose reinschauen. Mein Präsenter funktioniert leider gerade nicht. In 5. Mose 32, Vers 20, super, da sagt Mose über Gott und er, also Gott, sprach: Ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, ich will sehen, was ihr Ende sein wird, denn sie sind ein verkehrtes Geschlecht, sie sind Kinder, in denen keine Treue ist. Vielleicht ist diese Situation auch wie hier in Esther. Das gesamte Volk Israel hat sich in den vorherigen Jahren und Jahrhunderten nicht zu ihrem Gott bekannt. Und jetzt hat sich Gott dann eben auch seinerseits mal zurückgezogen. Ja, er kommt eine Zeit lang gar nicht so offensiv vor bei den Juden. Und vielleicht spiegelt sich das einfach auch in der Berichterstattung über das Buch Esther genauso wider. Ja, dass man einfach das als Stilmittel quasi genutzt hat, dass dieser Name Gottes gar nicht vorkommt, weil er sich auch da in dieser Zeit den Juden gar nicht so häufig dann noch gezeigt hat. Wenn Gottes Name in einem biblischen Buch nicht erwähnt wird, stellt sich natürlich die Frage, wie wir damit umgehen. Können wir das denn überhaupt jetzt als Wahrheit auch anerkennen und annehmen? Es gibt übrigens noch ein anderes Buch in der Bibel, in dem der Name Gottes nicht erwähnt wird. Das ist jetzt schon eine schwerere Frage. Kennt ihr das? Das Hohe Lied der Liebe. Da kommt der Name Gottes auch nicht vor. Justus nickt, sehr gut. Das stimmt schon mal, sehr gut. Ja, zurück zu unserer Frage. Warum macht Gott uns das irgendwie so schwer? Warum kommt der Name Gottes nicht vor? Er hätte doch recht einfach seinen Namen irgendwie in die Berichte einfließen lassen können, und dann würde sich diese Frage jetzt gar nicht stellen. Und man hat sich wirklich auch darüber gestritten, gehört das zum Kanon der Bibel oder nicht. Nun, erstens gilt, nur weil Gott und sein Name in einem religiösen Bericht auftaucht, heißt das noch nicht automatisch, dass es wirklich authentisch und von Gott inspiriert ist. Man schaue sich manche Evangelien an, das Thomas-Evangelium zum Beispiel, was natürlich auch gern Teil der Offenbarung sein möchte, es aber eben nicht geschafft hat, als Teil der Bibel. Und zweitens gilt eben auch umgekehrt, wenn Gott nicht in dem Buch erwähnt wird, heißt das ja noch lange nicht, dass er nicht trotzdem einschreiten kann oder eingeschritten ist und somit auch entscheidenden Anteil daran hat, wie genau das passiert ist, was dort beschrieben wird. Ich für meinen Teil sage ganz klar, das ist die Wahrheit, was dort geschrieben steht. Es ist Teil der Bibel und alles, was in der Bibel steht, daran glaube ich, weil es von Gott inspiriert und von Menschen dann notiert wurde. Und diese Abwesenheit von Gottes Namen, die habe ich dann eben zum Anlass genommen, um die Predigt zu überschreiben mit dieser Frage: Wo ist Gott? Und wir wollen immer mal wieder auf diese Frage zurückkommen und vielleicht an den passenden Stellen eine Antwort finden und Gott finden in diesem Text. Wir bleiben noch kurz bei dem Thema, denn der Kommentator Matthew Henry, der hat Anfang des 18. Jahrhunderts schon gelebt, aber der hat in seinem Kommentar geschrieben über Esther: In diesem Buch, so schreibt er, findet sich der Name Gottes nicht, wohl aber der Finger Gottes. Und das soll heißen, in den Berichten wird ganz, ganz deutlich, wenn man sie mal liest und im Kontext auch liest, dass hier irgendjemand im Hintergrund alle Fäden in der Hand hält. Gott hat hier alles im Griff und greift immer wieder ein. Und zwar entscheidend. Auch die teils bösen, die selbstsüchtigen, die sündigen Taten, Worte und Handlungen, die dort teilweise auch beschrieben sind, können Gottes Absichten eben nicht aufhalten. Im Gegenteil, er nutzt sie sogar, um seinen Plan Gestalt annehmen zu lassen. Also das große Thema im Buch Esther ist ganz klar Gottes Vorsehung, obwohl sein Name eben nicht genannt wird. Gottes Vorsehung, also die Tatsache, dass Gott in seiner Allwissenheit bereits vor Beginn, von Beginn an wusste, was geschehen würde und dass er dann so eingreift, dass es eben für seine Zwecke richtig ist und gut ist. Und wenn wir jetzt von vorne nochmal drauf schauen, wo befindet sich das Volk Israel gerade und was ist die Situation des Volkes Israels, dann müssen wir nochmal nach 5. Mose schauen. 5. Mose 28, dort hatte Gott seinem Volk Israel durch Mose vorausgesagt, was passieren würde, wenn sie seinem Willen nicht folgen würden. Dort steht in Vers 15, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und ihr seht, da steht ein Doppelpunkt hinter. Und dann werden Fluch und Fluch und Fluch aufgelistet. Und den einen oder anderen gucken wir uns jetzt an. In 43 bis 44 steht zum Beispiel, der Fremdling, der in deiner Mitte wohnt, wird immer höher über dich emporsteigen. Du aber wirst immer tiefer herunterkommen. Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen. Er wird zum Haupt werden, du aber wirst zum Schwanz werden. 49 und 50 steht dann, der Herr wird ein Volk aus der Ferne gegen dich aufbieten, vom Ende der Erde, das wie ein Adler daherfliegt. Ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehen kannst, ein Volk mit hartem Angesicht, das keine Rücksicht kennt gegen den Greis und mit den Knaben kein Erbarmen hat. Und dann noch zwei Verse, 64 und 66. Denn der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Und dein Leben wird vor dir an einem Faden hängen. Tag und Nacht wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Das waren die Verheißungen und genau so ist es auch gekommen. Gott hat Wort gehalten und das Volk Israel hat sich eben nicht an den Bund gehalten. Es zerfällt, weil allen voran die Könige immer weiter und immer wieder sich von Gott abwenden. Es zerfällt in zwei Teile. Es geht wirtschaftlich, militärisch, geistlich bergab. Das Nordreich wird ganz früh schon besiegt und verschleppt. Und Juda, also das Südreich schließlich, wird dann von Nebukadnezar, von den Babyloniern, angegriffen und in Etappen verschleppt und dann auch endgültig erobert. Das war 586 vor Christus ungefähr. Ja, und diese 70-jährige Gefangenschaft, über die immer wieder auch in der Bibel berichtet wird und auch vorhergesagt wird, die beginnt eben in dieser Zeit. Aber so können wir es auch der Geschichte eben entnehmen, also der historischen Literatur, das Weltreich Babylon kann seine Herrschaft nicht wirklich lange erhalten und wird selber angegriffen von den Medo-Persern und schließlich dann auch besiegt und vernichtet. Und fortan leben die Juden eben unter deren Herrschaft. Und in dieser Situation befinden wir uns dann jetzt. Allerdings, vorher sei noch gesagt, Gott greift hier dann schon mal ein. Er hat nämlich diesen Perserkönig, den ersten Perserkönig Kyros, dazu bewegt, dass die Juden nach Jerusalem zurückkehren können, wenn sie denn wollen. Sie können dort, wenn sie wollen, auch den Tempel aufbauen. Gott hatte das sogar vorausgesagt, dass es einen Kyros geben würde, der die Juden wieder nach Jerusalem bringen würde. Und das hat den König Kyros so gepackt und Gott hat ihn dadurch so angesprochen, dass er das auch tatsächlich zugelassen hat. Und das gibt den Juden wieder so ein kleines Stück Hoffnung, dass Gott da doch wieder sich zumindest mal ab und an zeigt und wieder eine Hoffnung, dass die verletzte Seele des Volkes Israels wieder belebt werden kann und dass das Geschick sich wieder zum Besseren wenden würde. Und berechtigt war diese Hoffnung, denn wir haben vorhin in 5. Mose 28 ja nur von den Flüchen gelesen, aber eigentlich in den ersten Versen dieses Kapitels hatte Gott dem Volk auch zeigen wollen, was passiert, wenn sie denn die Satzungen und die Gebote halten. Und das sehen wir in den ersten beiden Versen. Da sagt Gott eben, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Und auch hier wieder ein Doppelpunkt. Und dann kommen Segnung um Segnung um Segnung in den nächsten Versen. Und das ist die Hoffnung, die Juden, die Israeliten wieder haben können in dieser Zeit. Das Buch Esther berichtet davon, dass diese Juden jetzt nach Jerusalem zurückkehren und mit dem Aufbau des Tempels beginnen. Und der Tempel wird dann tatsächlich sogar fertiggestellt um 516 vor Christus. Wie gesagt, in Esra wird das berichtet in den ersten 6 Kapiteln. Und dann gibt es aber noch 4 weitere Kapitel in Esra, nämlich die Kapitel 7 bis 10. Und wenn man dann die Zeitangaben mal vergleicht, dann stellen wir fest, dass zwischen dem Ende von Kapitel 6 und dem Anfang von Kapitel 7 knapp 60 Jahre eine Lücke ist, ja, die in Esra einfach nicht befüllt ist. Und in diese Lücke hinein, da passt jetzt wiederum das, was in Esther beschrieben wird, genau rein. Das ist ein Zeitraum von 10 Jahren, den das Buch Esther beschreibt. Und er ist im Zeitraum von 483 bis 473 vor Christus passiert. Es geht also um die Juden, die nicht nach Jerusalem zurückgekehrt sind, sondern die immer noch im Exil in der Gefangenschaft leben. Chronistenpflicht noch kurz zum Verfasser des Buches. Wir wissen nicht genau, wer es war. Es muss vermutlich ein Jude gewesen sein, der im Exil auch gelebt hat, vielleicht in einer höheren Stellung, weil er auch Insider-Informationen aus dem Königspalast hatte. Aber ganz klar ist es nicht. Manche sagen, es könnte Esra oder Nehemia gewesen sein. Aber es ist nicht ganz klar und letztlich für uns auch heute gar nicht so wirklich relevant. Ja, das vielleicht so als grobe Einordnung erstmal zum Buch Esther. Ich denke, darauf können wir dann ganz gut aufbauen, auch wenn wir die nächsten Kapitel besprechen werden. Wir wollen heute aber mal in das erste Kapitel auch reinsteigen. Ich kann aus Zeitgründen jetzt nicht die ganzen Kapitel oder die ganzen Verse einzeln vorlesen. Lest es gerne parallel mit, wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse. Aber in die ersten 4 Verse, da gucken wir ganz konkret rein, denn da wird eine der Hauptpersonen vorgestellt, die eben ganz, ganz häufig in diesem Buch auch vorkommt. Ich lese die ersten 4 Verse aus Esther 1. Und es geschah in den Tagen des Ahasveros, desselben Ahasveros, der von Indien bis Ägypten über 127 Provinzen regierte, in jenen Tagen, als der König Ahasveros in der Königsburg Susan auf seinem königlichen Thron saß, im 3. Jahr seiner Regierung, da veranstaltete er für alle seine Fürsten und Knechte ein Festmahl, wobei die Gewaltigen von Persien und Medien und die Edlen und Obersten seiner Provinzen vor ihm waren. Als er den Reichtum der Herrlichkeit seines Königreiches und die kostbare Pracht seiner Majestät viele Tage zur Schau stellte, nämlich 180 Tage lang. Eine der Hauptpersonen ist der König Ahasveros, König und Herrscher über Persien. Und Persien, das wird hier schon beschrieben in dem ersten Vers, erstreckte sich von Indien bis nach Äthiopien. Ich habe uns eine Karte mitgebracht und wir sehen, dort ganz im Osten ist Susa, kurz vor der iranischen Grenze, kurz vor der indischen Grenze. Und es geht eben über Babylon bis nach Jerusalem. Das sind circa Fußweg wohl 1500 Kilometer. Und wie gesagt, Jerusalem ist auch noch Teil dieses Reiches. Es geht runter bis nach Ägypten, bis nach Afrika und sogar in die heutige Türkei oben rein, bis an Griechenland angrenzend. Also ein sehr, sehr großes Reich, das Weltreich der damaligen Zeit. Und Ahasveros, das war der König, der auch Xerxes genannt wird in Griechenland. In Griechenland heißt er Xerxes und den kennen wir vielleicht tatsächlich, haben wir schon mal gehört. Und bei diesem Ahasveros, da möchte ich das erste Mal die Frage stellen, wo ist Gott? Und genau bei diesem Ahasveros möchte ich sagen, im ersten Vers von Kapitel 1 von Esther, hier ist schon Gott zu sehen. Hier ist schon Gott überraschenderweise schon zu erkennen. Und ich will euch zeigen, warum. Dieser Ahasveros, dieser Xerxes, wie er in Griechenland eben genannt wird, der ist schon mal in der Bibel vorgekommen. Nicht mit Namen erwähnt, aber es wurde über ihn prophezeit. Und das ist so faszinierend, dass sich im Nachgang einfach nochmal zu rekonstruieren. Daniel, der Prophet Daniel, hat in Kapitel 11 seines Buches geschrieben, Vers 2, das war circa 60 Jahre vorher, 56 Jahre vorher, da schreibt er, siehe, es werden noch 3 Könige in Persien aufstehen und der 4. wird größeren Reichtum erwerben als alle anderen. Und wenn er sich in seinem Reichtum stark fühlt, wird er alles gegen das griechische Reich aufbieten. Und wenn man das durchrechnet, dann gab es tatsächlich nach Daniel noch 3 persische Könige und dann kam als nächstes, das ist ein einfaches Durchdeklinieren, kam als nächstes Ahasveros. Und das Faszinierende ist eben, dass er als der vierte König, der hier genannt wird, tatsächlich Griechenland angreifen wird. Und das ist jetzt irgendwie keine, das ist jetzt keine kleine Geschichte, dieser Angriff, sondern das sind die Perserkriege, die wir so aus dem Geschichtsunterricht oder aus, keine Ahnung, jedem dritten Hollywood-Film irgendwie kennen, wo Sparta drin vorkommt. In diesen Perserkriegen hat er versucht, sein Reich noch weiter zu vergrößern. Er hat versucht, eben Griechenland auch zu erobern und damit ja, quasi auf Jahre hin unschlagbar zu sein. Es war ihm halt offenbar nicht genug, das Reich bereits so zu haben, wie er es jetzt schon hatte. Das Problem für Xerxes war aber eben, dass die Griechen trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit ihm so lange standgehalten haben, dass sie ihn schließlich sogar in die Flucht schlagen konnten. Sie haben 3 Jahre lang gekämpft und Xerxes musste sich mit seiner Armee dann wieder zurückziehen. Aber, und das sagt Daniel eben auch, wenn wir in die nächsten 2 Verse noch von Daniel 11 reingucken werden, das geht sogar noch weiter, das hat sogar noch Folgen, das Ganze. Daniel schreibt dann in Vers 3, es wird aber ein tapferer König auftreten und eine große Herrschaft gründen und tun, was ihm gefällt, aber wie sein Reich aufgekommen ist, so wird es auch zerbrechen und nach 4 Himmelsrichtungen zerteilt werden. Dieser tapfere König, der dann auftreten wird, das war jetzt nicht direkt im Anschluss, das war 150 Jahre später, dann ein gewisser Alexander, ein 20-jähriger König aus Griechenland, der diesen Stachel, diesen Angriff von den Persern in den Perserkriegen noch nicht verkraftet hatte oder immer noch Rache geschworen hatte und dann mit seiner Armee als Alexander der Große dann gegen Persien aufgezogen ist und tatsächlich innerhalb von nur 13 Jahren Persien besiegt hat. Und ich finde das so faszinierend, dass wir hier genau das, was tatsächlich beschrieben wurde, was tatsächlich vorausgesagt wurde, dass wir hier wiederfinden, dass es genauso auch passiert ist. Und nicht nur das, es geht auch noch weiter. Alexander der Große war ja auch nur 13 Jahre an der Macht, genauso wie es hier steht. Genauso schnell, wie er aufgekommen ist, wird das Reich wieder zerbrechen. Er ist mit 33 Jahren schon gestorben. Und musste sein Reich dann an 4 Oberste verteilen, beziehungsweise er konnte es ja nicht mehr selber verteilen. Es wurde unter 4 seiner Fürsten verteilt, weil sein Nachkomme, er war noch nicht geboren. Ne? Seine Frau war schwanger, aber er war noch nicht da. Und genau das schreibt Daniel hier ja auch sogar, dass das Reich in 4 Himmelsrichtungen zerteilt werden würde, und zwar nicht unter seinem Nachkommen. Also wir sind jetzt ein bisschen von Esther abgekommen, aber ich fand dieses Sprungbrett von Ahasveros in die Prophetie, die dahinter steht, so spannend, dass ich euch das nicht vorenthalten konnte. Ich sehe hier ganz klar Gott und ich sehe hier auch, dass die Bibel kein Märchenbuch ist, das irgendwie parallel zu den historischen Berichten steht und die Bibel geht in die eine Richtung und die historischen Berichte gehen in die andere Richtung. Nein, die greifen ineinander, die Historie und die Bibel, sie greifen ineinander. Und ich bin sogar so weit zu sagen, dass die Historie in die Bibel greift, weil die Bibel, wir haben es ja gerade gesehen, teilweise Dinge voraussagt und die Historie sich dann ganz schön in das Vorausgesagte dann hineinfügen muss, weil Gott es so gefügt hat. Zurück zu diesem Ahasveros, zu diesem Xerxes. Ich nenne ihn jetzt einfach weiterhin Ahasveros, weil es so in der Bibel auch geschrieben ist. Seine Überheblichkeit, Griechenland anzugreifen, haben wir schon gesehen, aber hier sehen wir seine Überheblichkeit darin, dass er ein ausschweifendes Fest feiert. Ziemlich groß, ziemlich prunkvoll, ziemlich prächtig. Parallel dazu veranstaltet seine Frau eben auch ein Fest. Das lesen wir in den Versen auch. Das ist dann für die Frauen, die dann parallel feiern dürfen. Und überhaupt werden viele Feste gefeiert in Esther. Dann können wir darauf achten in den nächsten Kapiteln. Da wird viel gefeiert und da wird auch viel Wein getrunken und offenbar hatten die Perser ein kleines Alkoholproblem. Und manche Entscheidungen werden auch getroffen im Weinwahn. Auch da werden wir noch zu kommen. Aber Ahasveros hatte nur einen einzigen Grund, um dieses Fest zu feiern und aus einem einzigen Grund hatte er eingeladen. Er wollte allen Gästen, allen, die da waren, seinen Reichtum präsentieren. Wir haben das vorhin schon gelesen. Er wollte angeben, er wollte sich noch größer darstellen, als er eh schon war. Es wurde geprasst, es wurde verschwendet und bereits im dritten Jahr seiner Herrschaft, wir sind nämlich erst im dritten Jahr seiner Königsherrschaft, hat man das Gefühl, dass er jegliches Gefühl für maßvolles Handeln verloren hat. Jeder sollte sehen, wie gut es dem Land, wie gut es der Stadt, wie gut es dem König geht. Und ja, auch die Juden, die im Exil lebten, die werden das ja mitbekommen haben. Die haben sogar mitgefeiert wahrscheinlich. Und vielleicht werden sie die Entscheidung, nicht mit nach Jerusalem gegangen zu sein, um da Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen, sogar jetzt sich darin bestärkt gesehen zu haben, weil sie haben ja hier ihre Ruhe, sie sind in einer reichen Stadt, ein freigebiger König. Ja, vielleicht haben sie sich da so ein bisschen zu sehr bequem gemacht in dieser Situation. Der Text sagt uns, dass nach 7 Tagen der König dann so übermütig geworden war, dass er Folgendes machte. Er ließ nämlich seine Frau noch ausrufen, beziehungsweise auf das Fest rufen. Seine Frau sollte auch noch kommen auf das Fest, obwohl sie ja eben parallel gefeiert hatte. Warum? Wir lesen das in dem Vers 11. Um den Völkern und den Fürsten ihre Schönheit zu zeigen, denn sie war von schöner Gestalt. Also letztlich nichts anderes als, noch nicht mal ein Streichelzoo, aber ein Zoo. Also sie sollte dastehen, damit jeder sie angucken konnte. Auch da hatte er nicht genug gekriegt, er wollte wieder zeigen, was er hat. Und er wollte vor dem Volk und vor den Fürsten irgendwie auch noch angeben, was er für eine tolle Frau hat. Und diese Weinlaune wird sich als großer Fehler herausstellen. Und zwar nicht so weit in weiter Zukunft, sondern direkt im nächsten Vers, in Vers 12. Doch die Königin Vasti, weigerte sich, auf den Befehl des Königs hin zu kommen, den er durch seine Kämmerer gegeben hatte. Und das Problem war für die Königin, sie war in einer Zwickmühle. Und der König, ihr eigener Mann, hatte sie schön reinmanövriert, ohne dass er drüber nachgedacht hatte. Erstens musste sie eigentlich ja dem Befehl des Königs gehorchen. Auch sie als Königin hatte dem Befehl des Königs zu gehorchen. Andererseits waren die Sitten und Gesetze des Landes, also der Perser damals so, dass Fremde Frauen des Landes eben nicht betrachten durften. Also deswegen sind die Frauen wohl verschleiert auch herumgelaufen. Und es war eben so, dass Fremde Frauen nicht betrachten durften. Und Vasti stand jetzt da und musste sich entscheiden, entweder widersetze ich mich jetzt meinem König und Ehemann oder aber ich riskiere da meine gesellschaftliche Stellung. Sie entschied sich dann letztlich für Ersteres. Und ja, die Bibel sagt, dass der König sehr zornig wurde. Überhaupt wird auch aus den historischen Berichten klar, dass dieser Xerxes, dieser Ahasveros, sehr, sehr aufbrausend war, sehr, sehr emotional, sehr, sehr grausam auch. Und etwas Ähnliches sehen wir hier auch. Er ist sehr, sehr schnell, sehr, sehr aufbrausend, zornig. Er bricht das Fest sofort ab. Er sagt, ihr geht jetzt alle nach Hause, das muss ich jetzt erstmal klären. Und er lässt seine Berater kommen und lässt sich beraten, wie jetzt mit dieser Situation umzugehen ist. Das sagt er in Vers 15, was empfehlt ihr mir, wie soll ich nach unseren Gesetzen jetzt damit umgehen? Das Urteil wurde dann tatsächlich sehr schnell und auch sehr hart gefällt auf Empfehlung der Berater. Und die Argumentation war, die Königin hat durch ihre öffentliche Ablehnung gegenüber dem König, ihrem Ehemann, ein sehr, sehr schlechtes Vorbild abgegeben, alle Frauen zum Ungehorsam gegenüber ihren Männern angestiftet und ermutigt. Und deswegen muss die Königin abgesetzt werden. Und wir müssen eine neue Königin suchen. Was dieses Absetzen jetzt genau heißt, wissen wir nicht. Ob sie nur irgendwo anders noch weiterleben durfte oder tatsächlich, ob der Grausamkeit des Königs auch noch anschließend umgebracht wurde, steht hier nicht. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schnelle, drastische und harte Strafe. Dafür vor allem, dass der König das ganze Dilemma ja letztlich selber angezettelt hatte. Und die Berater sind ebenfalls Teil des Problems. Wären sie ehrlich und unabhängig gewesen, hätten sie dem König das auch so offen sagen können. Hier, jetzt mal unter uns, auch du bist Teil des Problems und deswegen sollten wir hier irgendwie einen Kompromiss finden. Aber sie haben auch nur nach ihrem eigenen Wohl und Wehe geschaut und nach einem gerechten Urteil nicht so wirklich Interesse gezeigt. Wir sehen hier einige sehr, sehr schlechte Entscheidungen in diesem Buch, in diesem Bericht. Der König handelt sehr, sehr selbsteingenommen, sehr, sehr ichbezogen, emotional, irrational, überheblich, gekränkt. Er lässt sich von seinen Launen leiten und von falschen Leuten beraten. Und die Königin handelt ebenfalls mindestens unüberlegt und übertritt dabei in jedem Fall auch ein Gebot, nämlich das Gebot des Königs, und verhält sich auch nicht richtig. Und hier möchte ich dann ein zweites Mal heute die Frage stellen: Wo ist Gott? Jetzt ist mir schon klar, dass wir dem König Ahasveros und seiner Frau nicht vorwerfen können, dass sie nicht nach Gottes Willen gehandelt haben, weil sie kannten Gott nun mal nicht. Sie waren einfach nicht, ja, sie waren keine Juden, sie kannten diesen Gott nicht. Nichtsdestotrotz möchte ich uns die Frage stellen, wenn wir auf diese Geschichte und ihre Auswirkungen blicken. Das Buch Esther hat nämlich tatsächlich verschiedene Auslegungsebenen, sage ich jetzt mal. Und eine davon ist, dass wir Lektionen aus diesem Buch für unser Leben eben ziehen können. Und das möchte ich hier versuchen. Also die Frage an dich und mich: Wo ist Gott, wenn ich Entscheidungen treffe? Wenn für mich Entscheidungen anstehen, wo ist dann Gott? Also klar, Gott ist immer da, aber wie beziehe ich Gott in meine Entscheidung ein? Das meine ich damit. Lasse ich mich von meinen Emotionen vielleicht leiten, so wie der König? Oder will ich lieber anderen Menschen gefallen anstatt Gott? Will ihnen mein vordergründig perfektes Leben zeigen? Lasse ich mich von der Meinung anderer Menschen leiten, die vielleicht keine Christen sind und daher in der Regel keinen Rat geben können, der mit Gottes Willen übereinstimmt? Oder lasse ich mich gar nach dem Genuss von dem einen oder anderen Glas Alkohol zu viel zu Worten und Taten hinreißen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können und die zur Sünde führen? All das kann schnell passieren, und all das passiert auch mir auf die eine oder andere Art und Weise. Aber wir müssen feststellen, dass wir immer wieder vergessen, dass wir Gott in unsere Überlegungen einbeziehen. Aber warum sollten wir das tun? Warum sollten wir das tun? Wir haben das ja vorhin schon gesehen. Weil Gott der Einzige ist, der tatsächlich souverän handelt und alles unter Kontrolle hat. Wir fühlen uns manchmal so, als hätten wir selber etwas unter Kontrolle. Wenn es gut läuft und wir so dahin cruisen, dann haben wir den Eindruck, naja, uns kann nichts passieren. Auch Ahasveros hat das geglaubt. Er hat die Zügel fest in der Hand, 3 Jahre König sein, läuft doch alles super, ich habe eine schöne Frau und die zeige ich jetzt auch mal allen. Und zack, kam alles anders. Und auch seine Frau, die hatte schön gefeiert. Und dann kam der König mit seiner unsäglichen Bitte. Und sie hat auch festgestellt: Ich habe auch nichts im Griff. Mit einem Mal wurde ihr die Königswürde enthoben. Und sie, ja, fand sich nicht mehr in so einer angenehmen Situation wieder. Weder ein mächtiger Herrscher, auch Olaf Scholz oder wer auch immer, wem auch immer man aus der heutigen Situation nennen möchte, weder ein mächtiger Herrscher noch du noch ich, wir haben unser Leben unter Kontrolle. Ja, manchmal läuft es ganz gut, aber von einer Sekunde auf die andere kann alles anders sein. Und das haben wir eben nicht im Griff. Der Einzige, der etwas im Griff hat, das ist Gott. Und das hat er bewiesen. Er kann Jahre, Jahrhunderte im Voraus bereits vorhersagen, was genau passiert. Das haben wir hier gesehen. Sowohl auf geopolitischer Ebene kann er das tun, aber eben auch auf der persönlichen Ebene einzelner Menschen, auf der persönlichen Ebene deines Lebens. Also als Konsequenz darauf beziehe Gott immer wieder in dein Leben auch ein. Jede Entscheidung, die du mit Gott triffst, wird sich als richtig erweisen. Und jede Entscheidung, die du nicht mit Gott triffst, kann sich als falsch erweisen. Manchmal wird sich das erst mit Verspätung zeigen. Manchmal denkt man so: Jetzt habe ich Gott doch auch noch mit in meine Entscheidung einbezogen. Ich habe darüber gebetet. Aber irgendwie so richtig gut fühlt sich das nicht an und irgendwie wird es doch immer noch schlechter. Aber ja, manchmal braucht es auch Zeit, damit wir erst verstehen, warum diese Entscheidung damals so richtig war. Gott will uns davor bewahren, zu sündigen, und nur er kann uns dabei helfen. Wie gehen wir das jetzt praktisch an? Ich musste an meinen Job denken. Wenn da Entscheidungen durch die Geschäftsleitung zu treffen sind, dann gibt es immer eine Vorlage. Auf die muss dann beschrieben werden, ja, das ist das Vorhaben. Und dann sind so verschiedene Fragestellungen noch da drauf notiert, die alle beantwortet werden müssen. Da geht es um das Budget, da geht es um Chancen und Risiken, die einfach aufgezeigt werden müssen. Und es dient eben dazu, dass wir dass keine Entscheidung getroffen wird, ohne dass die Fragen beantwortet sind, damit eben nichts vergessen wird. Zumindest will man das einigermaßen versuchen, damit zu verhindern. Und irgendwie fand ich das ein ganz gutes Bild. Auch auf unserer Checkliste, wenn wir eine Entscheidung treffen, muss immer stehen, ach, was sagt eigentlich Gott dazu? Wir können natürlich auch abwägen für uns persönlich, was ist Vorteil, was ist Nachteil. Aber auf dieser Checkliste unserer Entscheidung muss immer stehen, was ist eigentlich Gott, was ist eigentlich dein Wille? Und das können wir ihnen im Gebet bringen und darüber in der Bibel versuchen auch nachzulesen, um uns da irgendwie auch die richtige Entscheidung abzuholen. Mir ist schon klar, dass das nur für die großen Entscheidungen gilt. Ja, die großen Entscheidungen, wo man wirklich abwägt und sagt, okay, das ist besser, das ist schlechter. Es gibt natürlich auch die spontanen Entscheidungen im Leben. So ist unser Leben. Wir müssen manchmal das machen mit weniger als einer Sekunde Überlegungszeit. Und so war das hier in dem Text ja auch. Die haben teilweise sehr spontan dann reagiert. Und in dieser Situation ist es für uns dann wichtig, dass wir uns dann von Gott leiten lassen. Dann haben wir nicht immer die Möglichkeit zu überlegen, ja, was würde Gott jetzt, und dann beten wir nochmal, sondern das passiert ganz spontan. Da ist es aber wichtig, dass wir vorher einfach so nah bei Gott sind, durch tägliche Bibellese, durch regelmäßiges Gebet, dass wir dann ja, uns von Gott leiten lassen, dass Gott durch uns dann eben auch die richtige Entscheidung treffen kann. Das war das erste Kapitel. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich nochmal Bezug darauf nehmen, was ich vorhin gesagt habe, ganz am Anfang. Manchmal stellen wir uns die Frage, wenn wir Esther lesen, warum wird das jetzt eigentlich berichtet? Und ganz ehrlich, Eheprobleme eines persischen Königs, ja, also die haben eigentlich nichts in der Bibel zu suchen, die interessieren uns jetzt ja eigentlich gar nicht. Aber, und das als kleiner Vorausblick und als kleiner Cliffhanger für die nächsten Predigten, dass ihr darauf gespannt seid. Genau das wird noch wichtig werden. Gott wusste bereits, dass in Kürze es von entscheidender Wichtigkeit sein würde, dass der König Ahasveros eine Königin an seiner Seite haben muss, die ihn beeinflussen kann und die ihm ganz bestimmte Entscheidungen abbringen kann. Und das wird mit diesem ersten Kapitel bereits jetzt alles vorbereitet. Der Grund dafür wird jetzt gelegt. Der Platz neben dem König ist frei und es wird jetzt demnächst eine Königin gesucht werden in diesem Buch. Und Gott wird dafür sorgen, dass es eine Königin ist, die nach seinem Sinne ist, die die richtigen Berater hat und die ja das richtige Vorgehen findet, damit sein Plan, damit Gottes Plan eben auch durchgesetzt wird. Und das ist das, was wir vorhin auch in Psalm 37 nochmal so schön gelesen haben. Ganz am Ende, da wird sich zeigen, wer Recht hat. Und ganz am Ende wird sich zeigen, dass Gott immer Recht behalten hat und dass es gut war, wie er entschieden hat. Und da wird sich auch zeigen, dass er von vornherein alles geplant und in seiner Hand hatte. Und ich bin gespannt darauf, was wir dann noch ja, an Auslegungen zu diesen nächsten Kapiteln lesen und hören werden und gespannt darauf, wo wir da eben auch Gott finden können. Nach meiner Ansicht haben wir hier schon Gott gefunden, direkt im ersten Vers bei dem König Ahasveros. Und wir sollten auch immer wieder uns fragen, wo ist Gott in unserem Leben und wie kann er meine Entscheidungen beeinflussen? Lasst uns noch beten. Jesus Christus, danke, dass du für uns da bist und danke, dass wir auch so viele Jahre später noch Geschichten und Berichte aus dem Alten Testament lesen können, die zum einen tatsächlich passiert sind, in denen du gewirkt hast und aus denen wir, und das ist das Wichtige, eben auch noch ja, etwas für unser Leben mitnehmen können. Danke, dass du unser Leben verändern möchtest und danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, damit diese Veränderung auch wirklich dauerhaft ist. Und wir müssen aus uns heraus, selbst heraus, können wir nichts tun. Wir müssen nur dich annehmen. Und ich danke dir dafür, dass du uns das immer wieder zeigen möchtest. Bitte geh du mit jedem Einzelnen von uns, dass wir in der nächsten Woche, dass wir in unserem Leben unsere Entscheidungen ja auf einer guten Grundlage treffen, nämlich auf der Grundlage, dass wir mit dir im Bund stehen und dass du uns lenkst und leitest in unseren Entscheidungen. Amen.